Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel und wir sprechen gleich über den heute dann doch sehr überraschenden Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer, dem zwar ein interner Machtkampf mit Herbert Kickl die vergangenen Wochen vorausgegangen war. Dennoch, Hofers Rückzug von der Parteispitze kam für viele heute überraschend. Folgt nun ein geordneter Übergang an Klubobmann Herbert Kickl, der ja zur Verfügung steht, oder folgt eine Kampfabstimmung? Für wen stehen die FPÖ-geführten Länder, insbesondere Oberösterreich? Und wie geht es bei den Freiheitlichen inhaltlich nun weiter? Das habe ich den Politikberater Thomas Hofer im Reportstudio gefragt. Herr Hofer, jetzt hat sich Herbert Kickl in einer ersten Stellungnahme kurz vor der Sendung zu Wort gemeldet und gesagt, er sei bereit, seinen Beitrag zu leisten. Ist somit, nachdem dann doch überraschend Norbert Hofer das Handtuch geworfen hat, die Nachfolge entschieden und Herbert Kickl nach dem nächsten Parteitag der neue FPÖ-Chef?
Also ich würde sagen, er steht jedenfalls in der Pole-Position. Das ist gar keine Frage. Ich war immer der Meinung, habe das auch an dieser Stelle formuliert, dass das eigentliche Duell nicht zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer gelaufen ist, sondern immer zwischen Herbert Kickl und Manfred Heimbuchner, wie es ja auch im Beitrag völlig richtig herausgearbeitet wurde. Das Problem für Heimbuchner ist jetzt nur eines. Er will zwar ganz sicherlich Kickl nicht an der Parteispitze, auch diese Info, glaube ich, stimmt, die im Beitrag zu hören war, aber er hat jetzt im September eine Landtagswahl zu schlagen, wird sicherlich die als Spitzenkandidat bestreiten wollen. Und insofern ist es für ihn jetzt schwierig, dass er da jetzt offensiv in den Ring steigt. Ich glaube, ein erstes Indiz, wie das laufen wird, könnten wir uns davon versprechen, wann der Parteitag, dieser außerordentliche Parteitag, wirklich stattfindet. Wenn er noch im Juni stattfindet, wohin sicherlich Herbert Kickl und seine Vertrauten arbeiten, dann wird es Heimbuchner nicht auf einen Showdown ankommen lassen, auch nicht mit einem quasi Stellvertreterkandidaten. Wenn er es irgendwie schafft, diesen Parteitag erst nach der Österreich-Wahl, das heißt nach Ende September abhalten zu können, dann ist das Rennen vielleicht ein wenig offen. Aber es spricht derzeit schon einiges für die erste Variante.
Kurzum, egal ob vor oder nach der oberösterreichischen Landtagswahl, die zweifelsohne wichtig ist, denn für die FPÖ, das ist das einzige Bundesland, in dem die FPÖ ja noch mitregiert. Kann Heimbuchner, der sich ja auch zu Wort gemeldet hat, Herbert Kickl überhaupt noch verhindern? Also da müsste ja wer ins Rennen geschickt werden.
Ja, und das ist genau die Krux. Er selber will in Oberösterreich bleiben. Das hat er immer wieder gesagt. Das heißt es auch jetzt, aktuell, heute, auch aus Oberösterreich. Und die Frage ist, na, wer soll es denn stattdessen machen? Natürlich gab es auch immer wieder ventilierte Kompromisskandidaten, der Kunasek aus der Steiermark zum Beispiel. Aber ich persönlich glaube und habe das auch in den vergangenen Wochen so vertreten, dass es Herbert Kickl wissen will, dass er da Fakten schaffen will. Und er geht da schon ein wenig auch nach dem Drehbuch eines Jörg Haider vor. Und ich glaube, dass das auch der Hintergrund der Entscheidung von Norbert Hofer heute war, dass der quasi diese scheibchenweise Demontage dann auf Dauer eben nicht haben wollte. Also Herbert Kickl, glaube ich, geht da jetzt schon sehr in die Offensive und die Frage ist wirklich, wie Sie sagen, ob das noch aufzuhalten ist. Auch wenn, und das sage ich schon dazu, da es schon einige Bedenkenträger gibt, auch bei den Freiheitlichen. Auch im Burschenschafterlager ist die Stimmung nicht so einhellig. Da haben schon manche auch diese öffentliche Kritik am Nochparteiobmann Hofer quasi als Illoyalität gesehen. Aber ich glaube, dass Kickl seine Scharen da schon um sich versammeln konnte und es eben jetzt wissen will.
Wir wissen jetzt aber eben nicht, ob es eine Kampfabstimmung geben wird, ob es Herausforderer geben wird. Bemerkenswert aber ist, Herr Heimbuchner hat herausgearbeitet in seiner Stellungnahme, er möchte eine regierungsfähige, eine koalitionsfähige FPÖ. Jetzt wissen wir alle, Herbert Kickl im Ohr, er steht für Fundamentalopposition. Was würde denn Herbert Kickl an der FPÖ-Spitze dann künftig bedeuten? Fundamentalopposition, und ist diese Partei dann eigentlich vielleicht sogar auf Jahre isoliert?
Also es ist völlig klar und daraus hat Herbert Kickl ja gar kein Geheimnis gemacht, dass mit ihm eine jedenfalls Neuauflage von Türkis-Blau undenkbar ist. Ich glaube, das ist auch aus Sicht der ÖVP undenkbar. Also insofern kann man oder könnte man diese Variante, wenn es zu einem Parteiobmann Kickl kommt, wohl ausschließen für die nächsten Jahre. Kickl hat immer wieder auch in den letzten Tagen gespielt mit dieser Option einer Zusammenarbeit zwischen Rot-Grün-Neos und der FPÖ. Das kann aber wohl jedenfalls nicht gleich in Form einer Koalition passieren. Aber er möchte natürlich schon insofern für einen weiteren Umsturz sorgen, als er eben Sebastian Kurz quasi aus der politischen Landschaft weghaben will. Warum? Weil das natürlich auch eine gewisse Neuordnung in einer gewissen Weise bedeuten würde. Da ist es noch ein gewisser Weg dorthin vielleicht, das ist gar keine Frage. Aber mit ihm gibt es jedenfalls Türkis-Blau nicht. Und das limitiert, und insofern haben Sie vollkommen recht, sind diese Implikationen Reaktionen, das, was heute passiert ist, was potenziell in den nächsten Wochen passiert, eben auch allgemein politisch interessant und haben Konsequenzen, nämlich die, dass der ÖVP da möglicherweise eine Option, mit der sie schon spekuliert hat, mit einem Heimbuchner oder einem Hofer an der Parteispitze, nämlich da eine Neuauflage von Türkis-Blau irgendwann zu machen, die sind jedenfalls geschwunden, diese Möglichkeiten.
Gut, und mögliche Zusammenarbeit, muss man dazu sagen, mit SP und Neos, dafür hat es in den letzten Tagen auch einen Korb gegeben. Bleibt noch Norbert Hofer. Der möchte ja dritter Nationalratspräsident bleiben. Heißt das, er ist der neue, alte Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ?
Also er hat sich zumindest diese Option offen gelassen. Und es ist einigermaßen bemerkenswert und auch eigenartig, muss man sagen, dass er da nicht vollständig geht, sondern dass er eben diese Position des dritten Nationalratspräsidenten für sich behält. Wie er das denn entscheidet im kommenden Jahr, das ist vielleicht noch eine offene Frage. Aber er spekuliert wohl damit und wahrscheinlich wird ihm in der Partei auch da niemand was in den Weg legen, nachdem er ein derartiges Ergebnis 2016 eingefahren hat für die Partei. Auch wenn Stand heute es unwahrscheinlich scheint, dass bei einem Wiederantreten von Alexander Van der Bellen erneut ein Ergebnis in dieser Höhe möglich wäre.
Es bleibt so oder so spannend. Danke, Thomas Hofer, für diese Analyse.
Sehr gerne.
Und wir gehen gleich auch noch einer aktuellen Frage nach. Wie tief ist mittlerweile der türkis-grüne Spalt in der Koalition, wenn es um die Arbeit der Justiz geht? Während sich die Grünen und ihre Justizministerin Sadic als Garant für unabhängige Ermittlungen der Justiz verstehen, reißt die Kritik der ÖVP an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die derzeit gegen führende ÖVP-Politiker von Bundeskanzler Kurz abwärts ermittelt, nicht ab. Im Gegenteil, warum der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, türkiser Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, einmal mehr von politisch motivierten Ermittlungen spricht, das habe ich ihn im Reportstudio gefragt. Herr Hanger, Sie haben heute einen führenden Korruptionsstaatsanwalt persönlich angegriffen, ihn für politisch befangen, für überarbeitet erklärt, er mache seine Arbeit nicht korrekt. Werfen Sie ihm Amtsmissbrauch vor?
Also Sie haben es genau richtig formuliert. Ich habe einen einzelnen Oberstaatsanwalt angegriffen, möchte ausdrücklich betonen, und ich rede mir schon den ganzen Tag den Mund fusselig, wir haben eine hervorragende Justiz. Wir haben hervorragende Staatsanwälte, wir haben hervorragende Gerichtsbarkeit, wir haben rechtswissenschaftliche Fakultäten, die hervorragend sind. Da sind wir im internationalen Standard, im internationalen Vergleich ganz vorne dabei. Aber, wie Sie angesprochen haben, es muss möglich sein, dass man Einzelne, und der Magister Burkhardt hat aus meiner Sicht einen unglaublichen Auftritt abgeliefert, letzte Woche im Untersuchungsausschuss, da muss man auch die Möglichkeit haben, das entsprechend zu kritisieren.
Aber das ist falsch, was Sie machen. Das hat heute das Justizministerium ausführlich klargestellt. Es ist auch gar nicht schwer zu recherchieren. Der sogenannte Staatsanwalt ist weder als Person noch als Behörde zuständig für diese Chats, die ja nicht im Urschuss vorgelegt wurden, laut Ihrer Kritik. Sie müssen sich da ganz einfach ans Justizministerium, das ist vorlagepflichtig, wenden. Und um beim Justizministerium, Herr Hanger, zu bleiben, da hat man Ihnen heute einen Korb gegeben. Alles läuft korrekt ab. Nehmen Sie das jetzt zur Kenntnis oder was unternehmen Sie jetzt?
Nein, das kann ich leider nicht zur Kenntnis nehmen, Frau Schnabel. Das sehe ich ganz anders. Es ist einfach Faktum, dass wir Tausende von Chats bekommen, die aus meiner Sicht, aus unserer Sicht sinnlos sind. Wir bekommen aber ganz einen relevanten Chat, wo es nämlich um die ÖBAG-Bestellung von Thomas Schmidt geht, wo er kommuniziert mit dem Herrn Katzian, SPÖ-Präsident. Die bekommen wir nicht geliefert in den Untersuchungsausschuss. Stimmt nicht ganz. Erst nach unserer Aufforderung. Und der Herr Oberstaatsanwalt Burkhardt hat sehr klar gesagt im Untersuchungsausschuss, dieser Chat ist nicht relevant. Und das geht so nicht, weil da muss ich nicht Jurist sein, da brauche ich nur ein bisschen Hausverstand. Wenn es um Postenschacher geht, dann gehört der in den Untersuchungsausschuss. Und ich muss wirklich sagen, da hat das Justizministerium leider ein bisschen schlecht recherchiert, die Umstände. Also diese Presseaussendung, ich wollte auch die Pressereferentin schon anrufen, das stimmt ganz einfach so nicht, wie das Justizministerium das dargestellt hat.
Aber Herr Hanger, Sie wurden schon im Untersuchungsausschuss vom Verfahrensrichter hingewiesen, der von Ihnen zitierte Staatsanwalt hat gemeint, nicht strafrechtlich relevant und dafür ist auch tatsächlich zuständig. Diese Details werden wir zwei jetzt nicht klären können. Daher zur Ursprungsfrage. Herr Hanger, Sie sagen, Sie wollen jetzt nicht zur Kenntnis nehmen, dass das Justizministerium sagt, es wird korrekt gearbeitet. Was wollen Sie denn jetzt konkret unternehmen?
Faktum bleibt, dass dieser Chat nicht geliefert worden ist. Dieser Chat wurde erst dann geliefert, wie wir ihn aufgefordert haben. Und das geht so nicht. Da sehe ich wirklich eine politische Befangenheit und da würde ich die Justizministerin wirklich ersuchen, das aufzuklären. Das halte ich für einen Rechtsstaat unwürdig, was hier der Herr Magister Burkhardt macht. Diese Kritik halte ich aufrecht. Betone aber einmal mehr, wir haben eine hervorragende Justiz. Ich sehe mich sogar in einer Schutzfunktion eigentlich jetzt und da bin ich sehr davon überzeugt, dass das auch entsprechend geklärt wird.
Sie haben es ja selber jetzt gesagt und beantwortet, Sie müssen sich eh mit dem Justizministerium, mit der Oberstaatsanwaltschaft hier zusammensetzen. Aber Herr Hanger, was ich nicht verstehe, Ihre Attacken, Ihre Angriffe heute gegen die Staatsanwaltschaft, alle Beschuldigten, darf ich nur die Frage stellen, die ÖVP-Politiker, gegen die derzeit ermittelt werden, wenn Ihre Vorwürfe stimmen, die können sich ja juristisch alle wehren, die können Rechtsmittel einlegen, die können einen Antrag auf Ende des Ermittlungsverfahrens stellen. Alle, Bundeskanzler Kurz bis hin zu Finanzminister Blümel, haben das aber nicht getan. Im Gegensatz, der Finanzminister hat mehrmals die Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft für ihre, Zitat, sensible und professionelle Vorgangsweise gelobt. Wie kommen Sie dann jetzt zu ganz anderen Schlüssen?
Ich darf Sie korrigieren. Ich kritisiere nicht die Justiz pauschal. Ich kritisiere nicht die Staatsanwaltschaft pauschal, ganz im Gegenteil. Ich betone ausdrücklich, dass wir ein hervorragendes Justizsystem haben und viele Staatsanwälte, die hervorragende Arbeit machen, aber in Einzelfällen muss diese Kritik zulässig sein. Und noch einmal, wir bekommen tausende Chats in den Untersuchungsausschuss geliefert. Da frage ich mich, wieso werden die geliefert? Und ein ganz wesentlicher wird nicht geliefert. Es tut mir leid, da wird mit zweierlei Maß gemessen und dieses Recht muss ich schon noch haben, auf diesen Umstand hinzuweisen.
Natürlich haben Sie dieses Recht, aber da kommen wir zum Kern der Sache. Diese Kritik trifft ja eigentlich dann nur Ihren Koalitionspartner, zuständig auch für die Staatsanwaltschaft, für die von Ihnen angesprochenen einen Staatsanwalt, ist ja politisch Justizministerin Sadic von den Grünen. Und die sagt, sie ist Garantin für unabhängige Ermittlungen und ihr Ministerium hat heute gesagt, das, was Sie machen, sind Einschüchterungsversuche und entbehren jeder Grundlage. Haben Sie zu ihr dann noch Vertrauen?
Ich habe natürlich Vertrauen, deshalb habe ich auch die Justizministerin gebeten, hier ein bisschen genauer hinzuschauen. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch diese Presseaussendung gelesen vom BMJ, da wurde wirklich leider sehr schlecht recherchiert. Da kennt man den Sachverhalt nicht im Detail. Ich würde wirklich die Justizministerin bitten, sich das im Detail anzuschauen. Und dann bin ich sehr klar der Meinung, dass wir auch zur Entscheidung kommen werden, dass hier nicht ordnungsgemäß vorgegangen ist. Aber da habe ich volles Vertrauen in die Justizministerin, keine Frage.
Also Sie haben Vertrauen und sehen jetzt diesen Handlungsbedarf nicht. Es widerspricht sich ja. Nein. Sie sagen, sie soll handeln, aber gleichzeitig haben Sie Vertrauen. Die Justizministerin sagt, alles ist in Ordnung.
Ich habe Vertrauen und ich bitte die Justizministerin, sich diesen Sachverhalt ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist der Punkt.
Dann kommen wir zu den Angriffen der letzten Tage. Die neuesten Ermittlungen betreffen nämlich Ihre Abgeordnete, Ihre Kollegin im Club, Justizsprecherin Steinacker. Da haben Sie gesagt, man wolle sich hier nicht mundtot machen lassen. Jetzt muss man dazu sagen, es müsste erst die Immunität aufgehoben werden. Warum macht das der ÖVP-Club nicht? Denn wenn sich die Frau Steinacker nicht zu Schulden hat kommen lassen, kann sie ja das alles in einem Ermittlungsverfahren klären und vom Tisch wischen.
Diese Frage ist final nicht entschieden. Es wird der Immunitätsausschuss des Parlaments tagen. Dort werden die Entscheidungen fallen. Von unserer Seite wird derzeit abgewogen, auf der einen Seite das freie Mandat, das es zu schützen gibt, aber natürlich auf der anderen Seite Ermittlungsschritte. Die Ergebnisse werden zeitnah bekannt gegeben werden.
Das hängt natürlich auch an den Grünen. Gestehen Sie Ihnen diese Freiheit in der Koalition zu, zu sagen, Sie stimmen für die Aufhebung der Immunität?
Also ich glaube, das ist gut auszuverhandeln, auch innerhalb der Koalition. Ich glaube, hier eine einheitliche Vorgangsweise macht Sinn, weil wir in einer Koalition sind und weil wir vereinbart haben, dass wir uns gegenseitig nicht überstimmen. Wir haben da eh schon eine Sondersituation im Untersuchungsausschuss. Da sind wir sehr, sehr großzügig mit unserem Koalitionspartner. Aber in wesentlichen Fragen soll es in der Koalition gut ausverhandelt werden und eine gemeinsame Vorgangsweise gefunden werden.
Gut, ist noch offen. Dann fassen wir jetzt einmal so die letzten Wochen zusammen, Herr Hanger. Sie erheben sehr schwere Vorwürfe heute gegen diesen einen Staatsanwaltschaft. Das ist die juristische Kontrolle in unserem Staat. Andererseits haben Sie ganz schwere Bedenken und auch Vorwürfe, wenn die politische Verantwortung im Untersuchungsausschuss geklärt werden soll. Das sind ja zwei so wesentliche Kontrollinstanzen in unserem Staat. Wenn Sie die so angreifen und allen Unredlichkeit unterstellen, machen Sie nicht genau das, wogegen sich der Bundespräsident wehrt, nämlich das Immunsystem unseres Rechtsstaates hier zu schwächen?
Ich danke einmal für diese sehr korrekte Formulierung. Es geht um einen einzelnen Staatsanwalt. Wir bekommen jetzt noch andere. Müssen wir schauen, da müsste ich mir noch ein Bild machen. Es geht um Einzelne. Das Gesamtsystem funktioniert hervorragend, das will ich immer wieder betonen. Und noch einmal, in einem Rechtssystem, das so gut entwickelt ist, muss auch die Möglichkeit bestehen, zum Beispiel die Aufsicht einmal mit diesem Thema zu beschäftigen, sich ein unabhängiges Bild zu machen. Ich sehe da keinen Konflikt.
Aber Herr Hanger, ich kann es noch immer nicht nachvollziehen. Wenn Sie sagen, die Aufsicht, dieser Staatsanwalt wurde von der Dienstaufsicht in zwei Instanzen, der Oberstaatsanwaltschaft und der Dienstaufsichtsbehörde, geprüft. Und alle kommen zum Ergebnis, er arbeitet korrekt. Machen Sie einmal Ihren Vorwurf korrekt, also konkret, Verzeihung. Was wollen Sie? Ein Disziplinarverfahren? Was soll ganz genau passieren?
Ich möchte wirklich eine unabhängige Aufsicht, die sich im Detail anschaut, wie das mit den Chatlieferungen ist. Wieso sind manche Chats, die aus unserer Sicht wirklich sinnlos sind, wieso werden die in den Untersuchungsausschuss geliefert? Es ist kalt in Moskau oder vieles, vieles andere. Und auf der anderen Seite haben wir diesen sehr relevanten Chat, der nicht geliefert wird. Da würde ich wirklich die Justizministerin um Aufklärung bitten.
Gut, das heißt, die Oberstaatsanwaltschaft dafür verantwortlich arbeitet hier nicht unabhängig, sagen Sie hier?
Nein, das sage ich nicht. Doch. Ich bin der Meinung, dass dieser Sachverhalt im Detail offensichtlich noch nicht angeschaut worden ist. Und dieses Ersuchen richtig an die zuständigen Behörden.
Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Hanger, viele haben Sie vor ein paar Monaten noch nicht als Abgeordneter so wahrgenommen. Sind Sie der neue Mann fürs Grobe, muss man sagen, in der ÖVP? Halten Sie Ihre Strategie für zielführend? Denn die Umfragen bescheinigen ja das Gegenteil. Das Vertrauen in die ÖVP sinkt.
Also dieser Begriff grob, der passt, glaube ich, eigentlich gar nicht zu mir, zumindest bei den Personen, die mich näher kennen. Aber ja, wir waren konfrontiert mit wochenlangen, mit monatelangen Skandalisierungen. Es war höchst an der Zeit, dass man diesen Unterstellungen, diesen Skandalisierungen entgegentritt. Und ja, das mache ich sehr gern.
Und Ihre Strategie halten Sie für zielführend?
Die halte ich absolut für zielführend, weil am Ende des Tages geht es um die Wahrheit und wir müssen endlich aufhören mit diesen Unterstellungen, mit diesen Skandalisierungen. Ich fordere seit Wochen auch auf, diese Beweise endlich auf den Tisch zu legen, die hier permanent in Unterstellungen formuliert werden. Und um das geht es mir und um nichts anderes.
Aber am Ende des Tages, um mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, steht auch, ein Kollateralschaden, nämlich das Vertrauen in die Justiz wird durch Ihre Attacke möglicherweise erschüttert.
Genau aus dem Grund betone ich immer wieder, wir haben eine hervorragende Justiz, die hervorragend arbeitet, aber Einzelne, da sehen wir durchaus Handlungsbedarf und dieses Recht lasse ich mir auch nicht nehmen, das entsprechend aufzuzeigen.
Kommen wir zum Schluss. Wie ein Damoklesschwert über dieser Regierung schwebt die Frage, was passiert nun mit Bundeskanzler Kurz, wenn Anklage erhoben wird? Er sagt, er bleibt im Amt. Tourismusministerin Köstinger hat sogar gesagt und ist weitergegangen, selbst bei einer Verurteilung soll er im Amt bleiben. Ist das jetzt eine Einzelmeinung oder ist das ÖVP-Linie?
Also wir haben eine unglaubliche Solidarisierung mit unserem Bundeskanzler, mit unserem Bundesparteiobmann. Das erlebe ich, wenn ich zum Beispiel in meinem Wahlkreis unterwegs bin. Ich persönlich kann mir ja nicht einmal eine Anklage vorstellen, weil letztlich dieser Bericht auf Wortglaubereien basiert. Viele namhafte Juristen sagen, man kann nicht auf Basis einer Wortglauberei Anklage heben. Also insofern sehe ich dem auch sehr, sehr gelassen entgegen.
Ja, aber die Frage war, was ist ÖVP-Linie? Kann ein verurteilter, erstinstanzlich verurteilter Bundeskanzler im Amt bleiben?
Das sind Was-wäre-wenn-Fragen, die sich dann stellen, wenn es soweit kommt. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass es ja nicht einmal dazu kommt. Und insofern warte ich da jetzt einmal ab, wie sich die Dinge entwickeln.
Gut, wollen Sie nicht beantworten, Herr Hanger? Ich sage danke für Ihren Besuch im Studio.
Schönen Abend noch, danke.